Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 233 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. Juli 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir über die BaFin. Schon wieder. Denn sie hat sich dieses Mal die Lebensversicherer vorgeknöpft und deren Umgang mit dynamischen Hybridprodukten.
Im Gespräch ist unser Scholler auf dem Diskussionsforum des IVFP auf Stimmenfang.
In den News der Woche haben sich SDK und Stuttgarter nun wirklich definitiv und endlich zusammengeschlossen. Ein aktuelles Urteil stellt klar, dass sich ein Assekurateur nicht Versicherer nennen darf. 9 Krankenkassen erhöhen ihre Zusatzbeiträge. Und Männer fahren gar nicht besser als Frauen Auto.
Das war klar. Und wir haben wieder ein Gespräch mit der IKK Classic. Diesmal über sinnvolle zusätzliche Dienstleistungen in der App. Aber erst
aus der Redaktion. Das hast du so schön gesagt, Schmidlo.
Oh. Wollte ich auch mal machen.
Ja. Und jetzt so kurz vor der Sommerpause, ist ja gar nicht mehr lange hin. Und da.
Und schon wieder so ein ernstes Thema. Und schon wieder ist die BaFin auf Zinne. Also, was ist denn da los?
Ach so, richtig auf Zinne sind die gar nicht.
So, jetzt nein, sie genügen ihrer Aufsichtspflicht und finden halt durchaus bei den Lebensversicherern diesmal irgendwas, worüber sie sich aufregen können.
Wie redest du denn gerade über unsere obersten Chefaufseher?
Ah, schön. Genau. Gruß an dieser Stelle. Mensch, wir wollten ja noch ein Interview mit der BaFin führen. Das zweites Halbjahr jetzt. Na gut.
Liebe Frau Wiens, wenn Sie das hier hören. Genau. Wir freuen uns wirklich, 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 wirklich ganz dolle auf Sie.
Ja.
Und ich glaube, da bereiten wir uns dann auch mal vor aufs Interview, oder?
Also schon. Worum geht es denn dieses Mal?
Es geht um, und wir haben heute rausgekriegt, auf Deutsch heißt es Hybride, auf Englisch heißt es Hybrids oder Hybrids.
Hybrids.
Genau. Um dynamische Hybridprodukte. Und kriegst du das noch aus dem Kopf rezitiert, was dynamische Hybridprodukte machen im Gegensatz zu statischen Hybridprodukten?
Also es gibt mehrere Töpfe, wo das Kundengeld hineinfließt.
Richtig.
Da gibt es einmal ich nehme jetzt mal so einen Dreitopf-Hybrid. Mhm. Dann gibt es einmal das Sicherungsvermögen, wo quasi die Garantie mitgestellt wird.
Mhm.
Dann gibt es einen Wertsicherungsfonds in der Mitte, wo ein bisschen renditeträchtiger angelegt wird. Und dann gibt es meistens noch eine freie Fondsauswahl, wo dann richtig Rendite herkommen soll.
Mhm.
Und das Dynamische ist, dass je nach Marktlage eben zwischen den Töpfen hin und her geschichtet wird. Also wenn es runterkachelt an den Börsen, geht mehr in die sichereren Produkte.
Mhm.
Und wenn es Feuer frei ist an der Börse, dann alles, nicht alles, aber viel in den freien Topf.
Mhm.
So in etwa, ne?
Genau.
Und bei den statischen, wie war das da nochmal?
Na?
Oh, du hast einen festen Teil. Helfen.
Ja, du hast
die wurden ja irgendwann abgelöst, durch die dynamischen, weil es bei den statischen ja durchaus auch Probleme gab, soweit ich mich erinnere.
Ja, Probleme gibt es überall, wenn du eine Garantie darstellen sollst.
Denn
das ist ja das übergeordnete Ziel solcher Hybride. Bei den statischen entfällt dieses Hin und Her. Du hast einen großen festen Teil, der soll die Garantie darstellen.
Mhm.
Und dann hast du einen kleineren Teil, der soll dann die Aktienmärkte mit ins Boot holen. Und zwar ist immer die Frage, in welchem Ausmaß. Also man kann das ein bisschen hebeln.
Okay.
Man kann das aber auch so machen, dann ist es nicht ganz so viel Schmackes, nicht ganz so viel Druck auf den Kessel. Genau, aber es ist einfach ein festes Verhältnis, in dem das dann läuft.
Okay.
Und der Knackpunkt ist tatsächlich diese ganze Hin- und Her-Schichterei.
Mhm.
Ob das alles Sinn ergibt, da kommen wir dann gleich zu. Aber erstmal, was hat die BaFin zu bemängeln? Erstmal bemängelt sie dass Verbraucherrisiken in den Produktfreigabeprozess nicht so richtig eingebettet sind, nicht so richtig berücksichtigt werden. Aber das ist dann einfach wieder so ein regulatorischer Kram. Der Knackpunkt ist, wenn du aus dem Sicherungsvermögen und ins Sicherungsvermögen rein und raus schichtest, berührt das auch die anderen Anleger in klassischen Versicherungen. Das macht was mit denen.
Ja.
Ne? Du musst also, wenn du rausschichtest und wieder in den Markt zurückgehst, dann musst du aus dem Deckungsstock oder Sicherungsvermögen musst du ja was verkaufen.
Mhm.
Und das ist jetzt wohl sogar, das hat mir dann einer, das werdet ihr nachher auch in dem in meinem Stimmenfang dann hören, in meiner Reportage, das hat jetzt sogar den Nachteil, dass dann stille Lasten tatsächlich aufgelöst werden müssen. Da sind dann Anleihen drin, die sind unter Wasser, die sind also unter 100% und die muss er dann halt verkaufen, um wieder zurück in den Aktienmarkt zu schichten. Das macht was, das beeinflusst die anderen und wird in der Rendite nicht richtig berücksichtigt. Das ist ein Knackpunkt bei der BaFin. Und das nächste Ding ist dann das Cash-Lock-Risiko, und das die BaFin auch nicht mag und ich übrigens auch nicht. Und deswegen halte ich von dynamischen Hybriden, meine Meinung, nicht viel.
Gut, aber hatten das die Versicherer nicht erkannt mit dem Cash-Lock und dann eben...
Die haben es auf dem Radar.
Ja, ne? Da haben die doch nachgearbeitet. Weil es ja dann zu, wann war das, war das 2009, als die alle im Cashlock landeten dann?
2009, da sind auch die ganzen Riester-Verträge alle im Cashlock versackt und wahrscheinlich von den Hybriden auch. Das hatte ich noch nicht ganz so mitgekriegt. Richtig, da hatte sich ja der globale Aktienmarkt wertmäßig halbiert. Und als es dann alles schon auf dem Weg nach unten war, wurde noch zusätzlich abgesichert.
Genau, um noch einmal kurz abzuholen, das Cashlock-Problem ist das Problem, dass du dann eben dann kein Risikokapital mehr hast, um aus den sicheren Anlagen wieder rauszukommen. Das heißt, dein Vertrag, also es sei denn, es kommt frisches Geld rein über den Anlagebetrag, Sparbeitrag, aber das Geld hängt dann fest in der sicheren Anlage und bringt dann natürlich nicht die Rendite, die man sich erhofft hat. Das ist so ein bisschen das Cashlock-Problem.
Du kommst also nicht mehr zurück so in...
Genau.
Du kommst nicht zurück in den Aktienmarkt, weil du ja deine Garantie darstellen musst. Und das ist das Problem bei Garantiekonstruktion.
Ja.
Was hatten die dann nachgebessert, Schmidt? Kriegst du es noch zusammen?
Nee, das weiß ich. Ich glaube, wurde nicht ein bisschen die Garantie auch abgesenkt und wurde dafür nicht dann auch der Wertsicherungsfonds ein bisschen eingeführt, weil man da sowieso schon ein bisschen mehr Schmackes noch drin hat, trotzdem. Mhm. Weil der ja 80% absichert, so war das Usus. Anders, natürlich anders als im Sicherungsvermögen.
Abgesenkte Garantie hilft auf jeden Fall. Und ich habe da auch Studien gehört, dass eine Garantie von 80% tatsächlich fast optimal ist.
Ja.
Da kannst du wirklich schon viel machen. Ah, okay. Ne? Also haben wir das Cash-Lock-Risiko gar nicht mehr so richtig. Allerdings hatten wir das und dann Nebenschauplatz. Bei sogenannten Robo-Advisern, da gab es welche, die hingen dann im Corona-Crash im Cash-Lock drin. Da hat es so schnell geknallt, im März 20, ne?
Mhm.
Da hatte es so schnell geknallt, dass, und als die unten waren, die Aktienkurse, nur wusste es ja keiner, ist es unten oder geht es noch weiter runter. Heute wissen wir, es war unten.
Ja.
Da haben die dann im Sinne ihrer Kunden natürlich gesichert. Und wir wissen ja alle, man soll ja eigentlich kaufen, wenn es billig ist.
Ja, ich bin auch eingestiegen. Das war genau mein Einstiegszeitpunkt.
Schmidt.
Ja, doch ein bisschen was gelernt über Kapitalanlage.
Genau.
Ich dachte mir so, jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt. Ja, also genau. Das, schaut die BaFin also drauf? Hat sie irgendwelche Konsequenzen oder sowas angekündigt oder hat sie gesagt, sie beobachtet das erstmal?
Sie hat erstmal noch keine Konsequenzen angekündigt. Sie hat erstmal, wenn ich das hier richtig gesehen habe, demnächst auch noch mehr auf Pfefferminzia. Ich will mich mit der Sache nochmal befassen, aber sie will erstmal einen Sack voll Anbieter, die Zahl suche ich gleich nochmal raus, bei aufsichtlichen Prüfungen verstärkt kontrollieren. Ja, besonders in Hinblick auf die Abfrage. Also sie stellt da noch keinen an Pranger. Es sind 10 Lebensversicherer, bei denen dynamische Hybridprodukte einen hohen Anteil am Neugeschäft ausmachen. Mhm. Also es ist alles, da ist noch keiner am Pranger, da ist noch nichts angebrannt weiter. Aber sie hat es auf dem Radar und will sich das angucken.
Na gut.
Na, dann sind wir gespannt, was da rauskommt.
Wie immer bleiben wir gespannt, wie die BaFin was macht.
Ja. Und
mal gucken, ob sie in der nächsten Woche wieder einen Aufreger liefert.
Ja, und ich bringe jetzt nochmal einen kleinen Teaser. Die Spannung ist wirklich nicht zu ertragen, nachher bei meinem Stimmenfang beim EVFP, da kommt dann raus tatsächlich, dass der Trend vom dynamischen Hybrid zurück zum statischen Hybrid wieder geht.
Ach,
ja.
Okay.
So. Und das schwebt jetzt so im Raum.
Ich bin so gespannt,
Raum,
jetzt kann ich gar nicht weitermachen.
Bist du gerade vom Stuhl gefallen? Ne, und das, da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen hatte. Denk so, ach nee, geht wieder zurück.
Sehr gut.
Ja.
Und wo wir schon gerade von deinem Ausflug zum IVFP reden, dann können wir ja auch gleich weitergeben in das nächste Format und zum Gespräch.
Jo.
Im Gespräch.
In der vergangenen Woche war ich zu Gast beim Diskussionsforum des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, kurz IVFP. Wohl bekannt. Austragungsort war Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz. 1,5 Autostunden östlich von Nürnberg und nicht mehr weit von der tschechischen Grenze entfernt. Kommt man nicht leicht hin. Und was soll ich sagen? Es war toll. Über 60 Gäste waren dort und Vorträge gab es zu solchen Themen wie den Kapitalmärkten, Unterstützungskassen, Garantieprodukten und Altersvorsorge in der Politik und noch ein paar Sachen mehr. Und der Knüller am Abend war eine Legende zwischen den Torpfosten, nämlich der ehemalige Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff. Ich war ein bisschen auf Stimmenfang vor Ort und starte mal mit dem Chef höchst selbst, Michael Hauer, Mitgründer und Geschäftsführer beim IVFP. Was sagt er denn selbst zu seiner Veranstaltung?
Also ich bin auf jeden Fall jetzt mal froh und erleichtert, dass das alles so gut und super funktioniert.
Gab's
und
keine Pannen?
Wir müssen mit dem Ton, das müssen wir noch irgendwie, das nächste Jahr müssen wir das besser lösen, definitiv. Aber ansonsten bin ich da sehr froh und glücklich, ja, dass wir jetzt die erste Halbzeit, so am Abend geht es ja jetzt noch weiter, ich denke mal, wir haben noch einiges vor. Waren extrem interessante Themen, sehr vielseitig.
Was war das Beste, was hast du mitgenommen?
Ich glaube, die Mischung macht's. Ich glaube, das war das Beste, dass es so gemischt war. Fachlichkeit, dann jetzt der Abschluss mit Jean-Marie Pfaff, beeindruckenden Leben, der auch sagt, man muss trainieren, man muss was tun, damit man nachher auch letztendlich performt, damit man nachher Leistung bringen kann. Das Gesamtpaket, denke ich mal, das Vielfältige, das, glaube ich, war das Beste für mich. Nicht nur ein Part oder ein besonderer Vortrag oder ein Vortrag, den man rausgreifen könnte oder sollte, sondern einfach das gesamte Zusammensetzung von dem Tag. Ich weiß noch nicht, wie das Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sein wird. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich und froh.
Womit wir zu unserem allgegenwärtigen Bildungsauftrag kommen, dürfen wir nicht vergessen. Diesmal geht es um ein ganz bestimmtes Bier, nämlich, Achtung, Zeugel.
Wie viel Zeugel trinkst du denn heute Abend?
Auf jeden Fall mehr als 2, weil, weil da schmeckt es dann erst so richtig gut.
Ja, okay, das haben wir ja auch gelernt. Wir müssen nämlich noch, erzähl doch mal für unsere Hörer nochmal, was ist Zeugel?
Ach, Zeugel ist quasi ein unreifes Bier, das hat auch keinen Schaum sozusagen, nur wenig Schaum.
Auch nicht abgekocht oder so?
Abgekocht ist schon, aber es wird dann nicht mehr gelagert, das ist quasi wie ein frisches Bier, kann man sagen. Also, also frisches Bier, das Bier sollte immer frisch sein, aber es wird nicht gelagert, sondern es wird der Sud kommt raus und dann wird es gleich ausgeschenkt sozusagen.
Direkt das in heißt, die Niere.
Also, direkt. Also deshalb ist es auch relativ trüb. Also zurzeit sind trüben Biere ja auch in,
ja.
Und das ist eine Art, so ein trübes Bier. Und manchen schmeckt es sogar richtig gut. Wie gesagt, man kann es auf jeden Fall ganz gut trinken. Ja. Und ist bei uns hier in der Region, ist es so eine Besonderheit. Man muss auch das Recht haben, das überhaupt zu brauen. Also nicht jeder kann das Zeugelbier brauen. Das muss man das Recht haben. Und da gibt es Kommunenbrauhäuser. Da können dann die, die das Recht haben zu brauen, im Kommunenbrauhaus dann ihr eigenes Bier brauen.
Okay.
Ja, ja.
Nächstes Jahr dann wieder hier?
Ich gehe davon aus, wir müssen mal sehen, weil der Platz ist natürlich eingeschränkt.
Das ist die nächste Frage, wie kommt man auf die Liste?
Wie kommt man auf die Liste? Man wird hier im Laufe des Jahres von uns angesprochen. Und wir freuen uns natürlich für jeden, der kommt, denn man muss schon sagen, das hast du ja selbst auch miterlebt, wir sind hier schon etwas vom Schuss. Das ist sehr schön. Stimmt. Bei uns und das ist so. Das macht aber auch den Reiz hier von unserer Gegend aus. Deshalb kommen viele immer wieder gerne, aber es ist definitiv mit Aufwand, mit Fahrzeit verbunden.
Was ich einfach mal bestätigen kann. Dafür ist es aber auch viel schöner als irgendwo mitten in der Großstadt. Meine Meinung. Mit von der Partie waren auch 2 Vertreter der Sponsoren, nämlich Martin Stenger, Vertriebsdirektor bei Franklin Templeton, und David Kranenfeld, der bei Ampega Investment den Wholesale leitet. Die beiden hielten einen wunderbaren Vortrag über die Lage an den Kapitalmärkten. Sehr interessant. Und darin kam ein gewisser US-Präsident, verdächtig oft vor. Fragen wir doch mal nach, und zwar mit Hintergrundmusik.
Ja, wir sind jetzt hier nicht an einer Bar, wie man eigentlich meinen möchte, weil das da im Hintergrund so angenehm klimpert, aber wir sind hier in einer Scheune oder sowas ist das, und ich habe hier gerade den Martin und den David, und er hätte gerne mal von euch erstmal ein erstes Fazit.
Ich fand es halt sehr erfrischend, wie klar die Politik gesprochen hat, auch mal ein paar Punkte im Koalitionsvertrag mal beleuchtet, so wie es man aus den Zeilen nicht sofort herausliest. Mhm. Ich bin angenehm überrascht, wie viele hier sind, weil es ist schon ein Commitment, die weite Reise auf sich zu nehmen. Du weißt, wovon ich spreche.
Ja.
Das finde ich ganz toll, und das gibt dem Event in dem Format und Charakter recht und schreit nach Wiederholung.
Hat sich etabliert als wirklich gutes Event. Auch dieser Charme, hier in der Oberpfalz zu sein, in Bayern, alljährlich, und die Politik heute sehr klar gewesen, was ich sehr gut fand. Ja. Ich finde die Kombination aus Netzwerken und Erfahrungsaustausch mit Fachvorträgen, wo wir ja auch einen Input dort geliefert haben, richtig gut. Und das werden wir nächstes Jahr auch wiederholen.
Seid ihr denn zufrieden mit dem, was die Politik heute von sich gegeben hat?
Ich meine, die Kapitalmarktnähe tut uns natürlich gut, da machen wir keinen Hehl draus. Mhm. Und was ich auch gut finde, ist, dass man erkennt, dass man erstmal viel ansparen muss, bevor man über die Verwendung redet. Weil wir haben ja immer so ein bisschen die Diskussion gehabt, wie baue ich die Sparphase auf?
Ja.
Oder wie nehme ich Opportunitätskosten raus aus der Ansparphase? Und das ist jetzt Common Sense in Berlin, und da haben wir jahrelang für gekämpft. Und es tut gut, wenn man so gebündelt hört wie heute.
Es ist heute mal ganz klar geworden, dass in der Altersvorsorge auch sehr viel stärker der Fokus gelegt wird auf das Thema Rendite. Also Rendite in der Altersvorsorge. Und ein ganz klares Statement hier auch nochmals gewesen, das Thema Investmentfonds und auch ETFs, was in der Altersvorsorge, private Altersvorsorge, Depot mit aufgenommen werden soll.
In eurem Vortrag war ja Donald Trump eine der Hauptfiguren. Ja. Hat der eigentlich euer Leben, euren Beruf irgendwie bereichert, oder ist der, oder nervt der eher?
Naja, ist eins, aber ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, was schon ist. Er setzt Tape. Ist eben auch eine mächtige Person, der US-Präsident. Das heißt, Themen, die er platziert und setzt, weiß er. Die Kapitalmärkte beschäftigt das, geopolitisch ist das ein Thema.
Eben.
Und deshalb wird uns das auch die nächsten 3,5 Jahre weiterhin begleiten.
Und ich finde, es hat neue Beleuchtung der Frage, was spiele ich in einem aktiven Fonds, was spiele ich über einen passiven Fonds.
Du hast gesagt, die Aktiven kommen jetzt wieder.
Die,
ne?
die Aktiven können jetzt viel besser zeigen, wo sie gewisse ausgleichende Bewegungen machen, die in so einem Kontext mit solchen Anflüssen, die auch eine gewisse Unplanbarkeit bei ihm an den Tag legen, dann zeigt sich eine Werthaltigkeit viel deutlicher als in den Märkten, wie beispielsweise in 24, wo es nur in eine Richtung nach oben ging. Und wir sehen es auch grundsätzlich, dass wieder gezielter geschaut wird, welches Themengebiet spiele ich über welche Vehikelform in der Allokation.
Aber Donald Trump, ich meine, wie lange ist er noch Präsident? Jetzt noch ein paar Jahre. Selbst wenn er dann noch mal wiedergewählt werden würde, für eine Altersvorsorge spielt er doch eigentlich keine Rolle. Da reden wir doch über 30, 40 Jahre, oder?
Eine gute Altersvorsorge ist deutlich länger am Start als ein Donald Trump. Und man muss ja auch sagen, dass die Veränderung oder das, was jetzt passiert ist, auch Chancen gegeben hat für Kapitalmärkte. Wenn ich nur schaue, was bei uns stark nachgefragt wird, ist vor allem ist Indien und Brasilien ein Zielinvestment als Land. Wenn man schaut, was da auf einmal passiert, auch durch diese Umorientierung, dann, wir haben den Shift nach Europa zurück beschrieben in unserem Vortrag. Auch hier das Thema. Oder auch die Fragestellung, gehe ich stärker mal nicht nur auf den Kurs von einer Aktie über den Fonds, sondern schaue mir auch Dividenden als Wert wieder an. Und habe dadurch einen anderen Punkt. Und ich glaube, was auch noch ein Schwenk werden wird, ist, dass das auch ein Aufwind für die Alternative Investments werden kann, wenn das noch länger andauert.
Auch das Thema Krypto, ja, das wird damit auch ein Thema sein. Nicht, dass wir da jetzt direkt investiert sind, aber wir merken schon, Themen, die nicht so in den Fokus gestanden haben, werden auf einmal attraktiv, Emerging Markets angesprochen worden. Das Thema auch Krypto-KI, und das hat etwas auch mit dem Präsidenten zu tun.
Seid ihr nächstes Jahr wieder hier?
Ja.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Dann, meine Herren, dann hängen wir uns jetzt mal ans...
Dinge sind drei.
Dann hängen wir uns jetzt ans Zeugeglas, und ich danke euch.
Danke dir.
Ebenfalls einen hochinteressanten Vortrag hielt Christian Eck von der BNP Paribas in Deutschland. Auch einer der Sponsoren. Es ging nämlich darum, wie sich Garantieprodukte aktuell weiterentwickeln. Wobei fast der Begriff zurückentwickeln besser passt. Aber das erklärt er gleich. Zuerst möchte ich von Christian ein Fazit zur Veranstaltung.
Fazit bisher ist wunderbar familiäre Veranstaltung mit der Möglichkeit, sich toll auszutauschen. Mhm. Und ich glaube, das Besondere ist, dass man hier eine weite Anreise hat. Ja. Das heißt, Leute, die hier sind, wollen tatsächlich hier sein. Mhm. Und auch weiter weg von den größeren Veranstaltungsorten und Metropolen. Einfach in Ruhe sich hier auszutauschen. Ja. Bisher macht es sehr viel Spaß.
Was war denn deine prägnanteste Erkenntnis?
Was ich heute sehr interessant fand, war der Vortrag von Jean-Marie Pfaff, der über sein Leben berichtet hat. Hatte jetzt weniger mit Versicherungen zu tun, als vielmehr über seinen Werdegang. Kommt aus einfachen Verhältnissen, hat sich durchgeboxt. Und das für mich Wichtigste war, dass er gesagt hat, bleib du selbst, lass dich nicht verändern. Mhm. Sei freundlich zu anderen Menschen und gib viel und dann bekommst du viel zurück. Lebensweisheiten, die ich schon mal gehört habe, aber das von so einem erfolgreichen Mensch nochmal erzählt zu bekommen, war schon was Besonderes.
Dann kommen wir einmal zu dem Fachlichen. In deinem Vortrag hattest du 5 Thesen bekannt gegeben und eine hat mich da ein bisschen, ich sag mal, überrascht. Denn du sagst, der Trend bei Garantieprodukten geht weg von dynamischen Hybriden wieder zurück zu statischen Hybriden. Das heißt, es wird nicht mehr wild hin und her geschichtet, um die Garantie darzustellen und je nachdem, wie die Aktien laufen, sondern es wird ein festes Verhältnis, oder verstehe ich das falsch?
Das verstehst du richtig. Die dynamischen Hybride sind ja Produkte, die über das klassische Sicherungsvermögen, wie die statischen Hybride auch, besichert sind oder garantiert werden und wo gleichzeitig Kapitalmarktkomponenten dazukommen, die dann für mehr Rendite sorgen wollen. Mhm. Und die Herausforderung dabei ist, dass der Versicherer ständig zwischen Sicherungsvermögen und Garantiefonds, also dem Performance-Treiber, hin und her schichten muss und sich dadurch sogenannte Schichtungsrisiken ergeben, die gerade herausfordernd sein können, weil viele der Garantiefonds sehr gut gelaufen sind von der Performance her. Die sind ja aktienbasiert, wir haben gerade eine Aktienhosse.
Klar,
und das heißt, Versicherungen müssen vom Sicherungsvermögen in die Fonds investieren, sehen sich aber oftmals Liquiditätsherausforderungen ausgesetzt. Das ist, kommt noch von der Niedrigzinsphase, sie damals zu fast Nullzins investiert haben und die langlaufenden Zinspapiere ja recht sensitiv sind, wenn die Zinsen ansteigen, was genau jetzt passiert ist. Mhm. Und viele der Papiere dann unter Par, also unter 100 notieren. Mhm. Und die Versicherung dann überlegen muss, werde ich die jetzt auflösen, werde ich die verkaufen und die sogenannten stillen Lasten dann realisieren, was natürlich dann für die Gewinn- und Verlustrechnung unangenehm wäre. Ja. Oder schaffe ich Liquidität anderweitig? Und grundsätzlich sehen wir, dass die statischen Hybride wieder im Kommen sind, weil sie weitaus einfacher in der Verwaltung sind. Mhm. Und der Versicherer auch die Risiken bzw. Performance-Bausteine, wenn er das möchte, komplett auslagern kann. Hm. Da stellt sich dann nur die Frage, wie schaffe ich es, attraktive Kapitalmarktanbindungen dort mit einzubauen? Ja. Denn hier muss ich eventuell zusätzliche Gelder aufnehmen oder über sogenannte Hebelhybride arbeiten, die nicht mehr mit Fonds, sondern synthetischen Produkten arbeiten, die aber ähnlich wie ETFs auch Aktienmärkte 1:1 abbilden. Mhm. Aber das ist ein Bereich, den wir jetzt relativ stark sehen und wo auch noch mehr Häuser mit an den Markt kommen werden, aus meiner Sicht.
Das ist ja krass, das ist ja wie bei den Schlaghosen, alles kommt wieder, ne?
Alles kommt wieder, ja. Die statischen Hybride sind nichts Neues, die gab es ja schon mal. Wir haben in einem Fachartikel das Ganze statische Hybride 2.0 genannt.
Genau, das klingt immer, 2.0 klingt immer toll.
Genau, aber jetzt ein bisschen moderner gemacht und jetzt passen sie auch wieder. Und wir müssen natürlich dann nur an die Kapitalmarktsituation und die Kostensituation im Zinsbereich angefasst werden.
Mhm. Und, du baust die Dinger ja quasi so, ne?
Wir können dabei helfen, solche Umsetzungen zu machen, genau. Und dann Risiken für die Versicherung abzusichern, genau.
Okay, dann schauen wir mal, wie das wird. Und bist du nächstes Jahr wieder da?
Wir wurden ja alle eingeladen zum 25.
Ja, irgendwie schon. Ich war dabei.
Genau. Da freue ich mich schon drauf. Das ist eine besondere Veranstaltung.
Super. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Wir halten also fest, auch Fußballer können sich durchboxen und Hybridprodukte sind wie Schlaghosen. Na, das ist doch auch mal was. Unter den Gästen war auch Carsten Kock, der beim HDI den Maklervertrieb leitet und kürzlich bei uns auf Biomex TV zu sehen war. Auch er fand die Veranstaltung toll, hat er mir gesagt. Und insbesondere nimmt er eine ganz bestimmte Erkenntnis mit, über die er sich richtig freut.
Erkenntnis, also was ich jetzt sehr spannend fand, war die Diskussionsmöglichkeit mit dem Bundestagsabgeordneten der CDU, Herrn Brotesser, der uns mal ein bisschen Einblick in die aktuelle Diskussion zum Thema Altersvorsorge auf politischer Ebene gegeben hat und nochmal tiefer reingeguckt hat, wie man aus der CDU-Perspektive den Koalitionsvertrag lesen kann.
Hast du dich gefreut?
Ja.
Worüber?
darüber, dass da tatsächlich was passiert. Weil wenn man den Koalitionsvertrag liest, kommt man bei vielen Dingen auf die Idee, da sind erstmal kryptische Absichtserklärungen drin. Ne? Ne? Steht, doch, die 10 Euro stehen drin.
Ja, super, 10 Euro.
Die finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Und es steht drin, dass die BAV einfacher, digitaler werden soll und weiter verbreitet werden soll. Aber viel, viel mehr steht nicht drin. Das
wenn wir jetzt die staatlich geförderte Altersvorsorge nehmen, bist du pro oder contra lebenslange Rentenpflicht?
Wenn wir heute drauf gucken und sehen, dass wir ein Rentenniveau haben, was gerade bei 48% festgeschrieben wird. Man das mal hochrechnet auf die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre, dann ist das schon ein unglaublich hoher Betrag, der da auf dem Steuersäckel im Haushalt dafür zur Verfügung gestellt werden muss. Mhm. Und wenn wir dann über neue Modelle der staatlich geförderten Altersvorsorge reden, dann würde es aus meiner Sicht erstmal darum gehen, ein Äquivalent zu finden zum Absenken des Rentenniveaus. Und da geht es um Absicherung lebenslanger Renten in einer bestimmten Höhe. Ich will damit nicht sagen, dass jede Form einfach lebenslange Rente sein muss. Da bin ich durchaus auch für Flexibilität. Aber wir brauchen, glaube ich, eine Sicherstellung, dass man nicht im Alter dann noch wieder nach einer gewissen Zeit quasi in die Altersarmut fällt und dann Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss, weil dann ist wieder der Steuerzahler.
Ja. Dann noch die Frage, warum bist du hier?
Also ich bin heute hier, weil ich das IVFP sehr schätze. Weil wir mit denen auch sehr eng im Austausch sind und ich deren fachliche Expertise sehr schätze. Und ich finde das Format spannend, Leute aus der Branche einzuladen und mit denen gemeinsam mal darüber zu diskutieren und zu reflektieren, wie ist gerade so die aktuelle Lage.
Ja, und wie die Lage in Neustadt an der Waldnaab war, konnte jetzt hoffentlich ein kleines bisschen bei den Beiträgen durchblitzen. An dieser Stelle ganz großen Dank an alle, die sich vor mein Mikrofon getraut haben. Und bis bald hoffentlich mal wieder.
Die News der Woche. Die Versicherer Stuttgarter und Süddeutsche Krankenversicherung, kurz SDK, haben sich nun definitiv zusammengeschlossen. Beleg dafür ist der Umstand, dass sie jetzt den angekündigten Gleichordnungskonzern gegründet haben. Darunter versteht man einen Konzern, in dem mehrere Unternehmen gleichberechtigt und rechtlich selbstständig, aber wirtschaftlich vereint auftreten. Beschlossen haben das die jeweiligen Mitgliedervertreterversammlungen von Stuttgarter und SDK am 1. Juli 2025. Auch das Kartellamt hat inzwischen sein Okay gegeben.
Bislang haben beide Unternehmen noch intensiv geprüft, ob sie sich aneinander binden wollen. Das ist nun abgeschlossen. Der Vorstandschef der SDK, Ulrich Mitzlaff, sagt dazu: Die seit Oktober 2024 vorgenommene Prüfung eines Zusammenschlusses war ein intensiver und sehr gründlicher Prozess. Dabei hat sich auf allen Ebenen bestätigt, dass unsere beiden Gruppen hervorragend zueinander passen.
Im Rahmen des neuen Gleichordnungskonzerns steigen die Vorstände beider Unternehmen gegenseitig in die Organe der anderen Gruppe ein. Das sind also Ulrich Mitzlaff, Olaf Engemann und Ralf Österreich von der SDK sowie Guido Bader, Jesko Kannenberg und Michael Krebers von der Stuttgarter. Somit entstehen identisch mit 6 Mitgliedern besetzte Vorstände bei den Versicherungsgesellschaften der neuen Gruppe. Einzige Ausnahme ist Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb und Marketing der Stuttgarter. Er geht Ende August 2025 planmäßig in Rente.
Im Zuge der ganzen Umbaumaßnahmen ist zunächst vorgesehen, dass die Süddeutsche Allgemeine Versicherung im dritten Quartal 2025 rückwirkend zum 1. Januar 2025 auf die Stuttgarter Versicherung übergeht. Und die Süddeutsche Lebensversicherung wird auf die Stuttgarter Lebensversicherung verschmolzen. Im Anschluss soll es noch weitere gesellschaftsrechtliche Maßnahmen geben. Das Krankengeschäft führt man unter der Marke der Süddeutschen Krankenversicherung weiter.
Ein Assekurateur hat sich in seinem Internetauftritt selbst als Versicherung bezeichnet und nun deshalb gegen die Wettbewerbszentrale ein Gerichtsverfahren verloren. Wie das Landgericht München I urteilt, führt die Bezeichnung als Versicherung in die Irre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Von dem Verfahren berichtet die Wettbewerbszentrale in einem Schreiben, das der Versicherungsanwalt Norman Wirth von der Kanzlei Wirth Rechtsanwälte auf dem Karriereportal LinkedIn veröffentlicht hat. Wirth schreibt dazu: Vorsicht bei Werbung mit dem Begriff Versicherung, wenn man keine Versicherung ist.
Wie uns eine sichere Quelle aus dem Markt mitteilte, handelt es sich bei dem Assekurateur um das Münchner Unternehmen Fresh Insurance Services. Auf Anfrage bittet man dort um Verständnis, dass man sich nicht zu laufenden Verfahren äußern könne.
Assekurateure, heißt es im Schreiben der Wettbewerbszentrale, seien keine Versicherungsunternehmen, sondern spezialisierte Versicherungsvermittler, die im Auftrag von Versicherungsgesellschaften handeln und häufig Aufgaben übernehmen, die normalerweise von einer Versicherungsgesellschaft selbst erledigt werden.
Dem ist aber hinzuzufügen, dass die Arbeit vieler Assekurateure über die beschriebenen Umstände hinausgehen. Denn sie entwickeln oft eigene Tarife, die sie auf ganz spezielle Zielgruppen zuschneiden. Dann wenden sie sich mit diesen Tarifen an Versicherungsunternehmen, damit die die Risiken übernehmen. Sie handeln also gar nicht unbedingt in deren Auftrag, wie die Wettbewerbszentrale anführt, sondern aus eigenem Antrieb. Versicherer sind sie allerdings definitiv nicht.
Zwar wies der Assekurateur in seinen Erstinformationen darauf hin, dass er ein solcher ist, doch laut Gericht reicht das nicht aus, um den Irrtum zu beseitigen. Auf anderer Ebene stellten sich die Richter allerdings gegen die Wettbewerbshüter. Denn der beklagte Assekurateur nutzte in Logo und Unternehmensname den Begriff Insurance, das englische Wort für Versicherung. Doch weil er noch das Wort Services hinzugefügt hatte, lasse sich das als Dienstleistung in Zusammenhang mit Versicherungsprodukten lesen. Das kann also so bleiben.
Die desolaten Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung haben weiterhin Folgen für Versicherte. So haben 9 der aktuell 94 Krankenkassen hierzulande zum 1. Juli ihre Beiträge erhöht. Das berichtet das unabhängige Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de. Die derzeit teuersten Krankenkassen verlangen 4,40 und 4,39% Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern, sagt Geschäftsführer Thomas Adolf. Heute haben 2 weitere auf 4,35 bzw. 4,30% Zusatzbeitrag erhöht. Die 9 Krankenkassen sind BKK PwC, BKK Technoform, BMW BKK, EY BKK, IKK die Innovationskasse, IKK Brandenburg und Berlin, Karl Mayer BKK, Merck BKK und Securvita BKK.
Nachdem die Politik den Kassen mehrfach in den vergangenen Jahren alle Reserven genommen hat, um Löcher im Haushalt des Gesundheitsministeriums zu stopfen, rächt sich jetzt diese Politik und geht zulasten der Versicherten, ärgert sich Adolf. Es ist schlicht nichts mehr da, womit die gesetzlichen Krankenkassen steigende Kosten im System ausgleichen könnten. Hier würden auch die derzeitigen Versuche der neuen Gesundheitsministerin Nina Warken von der CDU nicht viel nutzen. Gesetzlich Versicherte müssten sich deshalb auch künftig auf Hiobsbotschaften in Bezug auf ihre Beiträge einstellen, warnt der Kassenexperte.
Das Klischee hält sich äußerst hartnäckig. Männer seien bessere Autofahrer als Frauen. Doch eine aktuelle Analyse von Verivox räumt mit diesem Mythos auf. Das Vergleichsportal hat anonyme Daten von Kfz-Versicherungsabschlüssen im Zeitraum von Mai 2023 bis April 2025 ausgewertet. Dabei stellt es fest, dass beide Geschlechter eher gleich aufliegen.
Außer bei den Punkten in Flensburg. Dort zeigt sich der größte Geschlechterunterschied in den Verivox-Daten, und zwar zugunsten der Frauen. Autofahrerinnen haben nur halb so viele Einträge im Fahreignungsregister wie männliche.
Ein weiterer Punkt in der Studie ist die Zahl an Vorschäden, die Autofahrerinnen und Autofahrer bei Vertragsabschluss angeben. 9,2% der Männer und 9,6% der Frauen haben in den vergangenen 3 Jahren einen Schaden über ihre Versicherung reguliert. Der Unterschied ist also minimal. Auch bei der jährlichen Fahrleistung liegen die Geschlechter nahe beieinander. Frauen geben im Schnitt nur rund 600 Kilometer weniger an als Männer.
Interessant sind allerdings die Schadenfreiheitsklassen, die die Versicherungsprämie bekanntermaßen stark beeinflussen. Männer, die über Verivox eine Kfz-Versicherung abgeschlossen haben, liegen durchschnittlich rund eine Klasse höher und sind damit besser gestellt. Trotz des sehr kleinen Unterschieds bei den Vorschäden. Das muss aber nicht mal am Fahrverhalten liegen. Noch immer sind Fahrzeughalter laut Kraftfahrtbundesamt überwiegend männlich. Deshalb wird die Kfz-Versicherung auch häufiger von Männern abgeschlossen, während Frauen überwiegend mitversichert sind. Weshalb sie auch keine eigenen Schadenfreiheitsklassen sammeln können.
Im Gespräch.
Ein weiterer Teil in unserer Serie: die moderne Krankenkasse. Digitale Arzttermine, fundierte Gesundheitsinfos, Entspannung per App und Bonus obendrauf. Die IKK Classic bündelt Dienstleistungen für den Alltag in ihrer IKK Classic App. Von Teleklinik über Gesundheitskurse bis zu IKK Med. Jetzt erklären Vanessa Kirchner und Siegfried Isenberg, wie das denn geht.
Hallo Vanessa, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank.
Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht,
mit dem du dich wunderbar auskennst, nämlich mit der App aus eurem Haus. Erzähl doch mal, was kann sie, wo gibt's die, was mache ich da?
Unsere EKK Classic App bündelt verschiedene digitale Services und Produkte, welche wir anbieten, und beinhaltet zudem unsere Partner-Apps. Und all das ist alles innerhalb der EKK Classic App zu finden. Alles ganz übersichtlich und benutzerfreundlich. Und ja, darüber kann man zum Beispiel Anträge hochladen oder aber auch direkten Kontakt zu unseren Mitarbeitenden herstellen. Mhm. Und ich hatte ja gerade eingangs erwähnt, dass man auch zu unseren Partner-Apps gelangt. Also zum Beispiel wie die Teleklinik. Die Teleklinik ist dafür da, dass man innerhalb weniger Minuten einen Arzttermin vereinbaren kann. Und ich meine, kennen wir alle, Zeit haben wir alle nicht.
Finde ich da meinen Hausarzt?
Genau, also wenn dein Hausarzt da mitmacht, mhm, dann ist es da möglich, innerhalb weniger Minuten einen Termin zu vereinbaren.
Cool.
Und das Beste daran ist, dass in der Regel die Ärzte mehr Zeit zur Verfügung haben innerhalb dieses Termins als bei einem regulären, ja, Präsenztermin. An einem Beispiel festgemacht, wenn man eine Veränderung an seiner Haut bemerkt, kann man davon ein Foto schießen, das hochladen und innerhalb dieses Termins das seinem Arzt vorzeigen und direkt mit ihm besprechen und erhält eine Diagnose und weitere Behandlungsmöglichkeiten. Und das alles ist über die Teleklinik-App möglich. Und die wiederum erhält man über den Zugang über unsere EKK Classic App. Aber nicht nur das, es gibt zum Beispiel auch EKK Med. Das Ganze ist eine Online-Beratung, also viel besser als Dr. Google zum Beispiel. Also es sind qualifizierte Mediziner, also ja, kein Hokuspokus, also man muss nicht irgendwie seine Symptome googeln und erhält, wer weiß, was für Geschichten.
Ich bin eigentlich tot, genau.
Richtig, also das sind wirklich ausgebildete Ärztinnen und Ärzte und kann das Ganze einfach auch über unsere EKK Classic App, ja, erreichen.
Läuft das über Video?
Genau, das geht auch. Also entweder über das Telefon oder auch, wenn es notwendig ist, über Videotelefonie. Das geht auch.
Spare ich schon mal den Weg.
Richtig. Und deswegen ist das Ganze auch so beliebt und wird immer weiter ausgebaut.
Sehr.
Aber nicht nur das. Wir bieten auch unsere Online-Fitnesskurse an. Mhm. Auch die sind wiederum über die EKK Classic App erreichbar oder zugänglich. Und zwar, ich meine, wer kennt's nicht? Wir wollen uns fit halten oder wieder mehr mit Sport anfangen, unsere, ja, Körper stehlen. Mhm. Man weiß aber nicht ganz genau, wo man ansetzen soll oder wie und wann. Und genau hierfür bieten wir die EKK-Gesundheitskurse an. Da kann man einfach innerhalb der App sich den passenden Kurs aussuchen. Da stehen zum Beispiel über 120.000 Gesundheitskurse zur Verfügung.
120.000?
Genau.
Kein Versprecher.
Kein Versprecher. Mhm. Und da den passenden auswählen, sich dort anmelden und teilnehmen.
Aber die haben eine Suchfunktion, die 120.000.
Ja, fein. Genau.
Okay.
Also spezielle Bereiche zum Beispiel wie, ja, Stressbewältigung oder einfach nur, um wieder fit zu werden, mehr Bewegung,
Yoga,
alles Mögliche. Yoga, sehr beliebt, gerade bei den jüngeren Menschen auch. Und dort kann man sich einfach mal austoben und danach suchen.
Einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren.
Dann danke ich dir, liebe Vanessa. Und dein Kollege Siegfried Isendag hat auch noch weitere Informationen. Und deswegen begrüße ich ihn gleich hier an dieser Stelle. So, und hier ist er schon, Siegfried Isendag. Er ist Fachbereichsleiter Vertriebspartner bei der EKK Classic. Hallo Siegfried, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, ich freue mich.
Und du hast ein total entspanntes Thema mitgebracht. Erzähl mal mehr.
Ja, wir haben auch ganz tolle Online-Kurse zu der Überschrift Stressbewältigung, Entspannung.
Das mag ich.
Und da denkt man erstmal so an die junge Zielgruppe. Was will die damit? Die wollen Power, die wollen Dynamik.
Ja.
Aber die stehen ja doch auch vor großen Herausforderungen. Partnerwahl, Partnerwechsel, Berufswahl, erste eigene Wohnung. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und naja, auch werden sie nicht alle von ihren Eltern, ohne da jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, also sie werden auch nicht immer dort adäquat abgeholt.
Aha.
Und vielleicht durch Freunde und Bekannte erst recht nicht, sondern eher aufgeheizt, wie auch immer. Also das kann schon sehr sinnvoll sein, da was zu tun. Das Schöne ist ja eben bei dem Online-Kurs, ich muss nicht rausgehen in so eine Gruppe, was ich vielleicht gar nicht will und oute mich dann da, dass ich zum Thema Stress an mir arbeiten möchte. Ich gehe online da drauf, kann da autogenes Training machen oder auch eben Yoga. Und ja, die IKK Klassik unterstützt das finanziell mit 90 Euro. In der Regel sind die Online-Kurse damit auch bezahlt. Häufig haben wir bei den Online-Kursen sogar Verträge mit den Anbietern, sodass von dem Bezahlvorgang die Nutzer gar nichts mitbekommen. Ne? Die können es einfach nutzen und damit ist es passiert. Und dieser Kurs gibt ja wieder 75 Euro im Bonusprogramm. Das lohnt sich also ganz toll.
Ja, Zwischenfrage. Bei YouTube kann man ja so quasi aus der Dose aufgezeichnete Entspannungsübungen gucken. Ist das live? Ist da wirklich jemand?
Diese Online-Kurse kann man 24/7 machen.
Mhm. Okay.
Live wären zum Beispiel Seminare.
Mhm.
Da haben wir auch schöne Angebote. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Junge Familie, kleines Kind. Da gibt es zum Beispiel ein Seminar Sicherheit für mein Kind, Notfallversorgung für Kleinkinder.
Mhm.
Das ist, denke ich mal, schon gerade in so jungen Jahren beim ersten Kind auch so ein bisschen was mit Angst, Sorge, Panik verbunden.
Kann ich sehr bestätigen. Treibt einen um.
Ja. Mhm. Und da gut aufgestellt zu sein, ist auf jeden Fall relevant, ist ganz wichtig. Und ja, dort sind wir auf jeden Fall ganz professionell aufgestellt. Die Leute, die all die Seminare durchführen, haben die richtige Ausbildung dazu und mhm. können das eben sehr gut authentisch, professionell rüberbringen und da für Sicherheit sorgen.
Und die machen einen dann nicht irgendwie wuschig, ne? Darauf musst du achten, darauf musst du achten, sondern die haben eine gewisse Profis halt.
Es geht eben darum, Souveränität in diesem
ja.
Thema zu erreichen und zu erzielen. Und genau, das gibt mir als junger Mensch dann ja eine erhöhte Sicherheit und das fühlt sich gut an. Und sag, wenn dieser Fall kommt, der ist nicht schön, aber dann weiß ich, was zu tun ist.
Okay.
Ist übrigens darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, wir haben mit IKK Med auch eine wunderbare Service-Hotline, wo MedizinerInnen sitzen, wenn mal eine Frage auftaucht, Mensch, mir ist da was aufgefallen beim Kind, das beunruhigt mich, dann kann man das dort besprechen, auch sogar in einer Videosprechstunde. Mhm. Insofern gibt es da so ein Rundum-Paket, dass man sich da auch sicher fühlen kann und von der Krankenkasse in so einem ganz wichtigen Lebensabschnitt auch begleitet wird.
Klasse, das nehme ich mal so mit. Dann hab vielen Dank, Siegfried, für die Auskünfte. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch ganz herzlich.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.